Namaste. Wenn wir über den spirituellen Weg sprechen, dann gibt es eine Analogie, die dann ganz nahe liegt, und das ist die Analogie eines Weges. Wenn wir einen Weg gehen wollen, dann müssen wir erstmal wissen, wo wollen wir überhaupt hin? Was ist überhaupt unser Ziel, wenn wir diesen Weg entlang gehen wollen? Und da ist es gut, bevor wir uns auf die Reise machen, dass wir erstmal uns damit beschäftigen, was uns dort am Ziel eigentlich erwartet. Und was gibt es für eine Motivation, überhaupt diesen Weg zu gehen und dann da am Ziel anzukommen. Also sei es, wir wollen zum Beispiel nach Wuppertal gehen, dann können wir uns zuerst mal damit beschäftigen, was erwartet uns eigentlich da. Da kann man zum Beispiel Schwebebahn fahren oder so. Und das motiviert uns dann, den Weg zu gehen dorthin. Und so auch auf dem spirituellen Weg. Wir gehen den ja nicht einfach so, sondern wir haben bestimmte Ideen, bestimmte Konzepte, was uns denn dort am Ziel erwartet. Und da gibt es natürlich jede Menge Konzepte darüber, was das Ziel des spirituellen Weges ist. Im Bhakti-Yoga kann man sagen, geht es darum, dass man ganz rein ist, um Gott zu dienen. Im Kundalini-Yoga kann man sagen, geht es darum, dass man die Energien zum vollen Potenzial gebracht hat, also den Energiefluss sozusagen so weit angekurbelt hat, dass man rein am Strahlen ist und dann dadurch eben sich verwirklicht. Im Jnana-Yoga geht es oft dann um die Erkenntnis, dass man die wahre Natur seines Wesens erkennt. Wie auch immer wir das definieren wollen, aus unserer beschränkten Alltagsbewusstseinssicht sind das alles nur Konzepte und eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was uns am Ziel erwartet. Denn genau so wie wenn ich euch jetzt erzähle, wie toll das in Wuppertal ist und Schwebebahn fahren und so weiter, wenn man dann tatsächlich da ist und sieht, wie schön das ist, und Schwebebahn fahren, was für ein tolles Erlebnis das ist. Es ist ganz anders, als beschrieben wurde. Genauso wie ich euch nicht erzählen kann, wie ein Apfel schmeckt. Ihr müsst den Apfel selber schmecken. Und so haben wir unsere Ideen, unsere Konzepte vom spirituellen Ziel, aber das Ziel wird ganz anders sein. Und dazu kommt dann auch noch, wenn wir den Weg dann gehen, dass wir dann irgendwie feststellen, dass es vielleicht gar nicht um den Weg geht, sondern um den Weg. So wie der Laozi sagt, der Weg ist das Ziel. Wir können unterwegs jede Menge Spaß haben, wenn wir zum Beispiel nach Wuppertal wollen, aber auch auf dem spirituellen Weg geht es dann gar nicht darum, dass wir irgendwann tatsächlich ankommen, sondern es geht darum, dass wir den Weg vollkommen bewusst erfahren und dann feststellen, und das passiert dann mit der Zeit, dass das Ziel gar nicht mehr so wichtig ist. Dass es gar nicht mehr darum geht, dass wir die Konzepte, die wir am Anfang hatten über den spirituellen Weg, zu erfüllen, dass es das vielleicht auch gar nicht gibt, was wir uns so vorgestellt haben. Man stellt sich ja zum Beispiel vor, wenn man erleuchtet ist, dann ist man frei von Leiden. Aber man sieht, Swami Shivananda war am Ende seines Lebens schwer krank, Ramakrishna, der große Meister, ist mit Mitte 50 an einem schweren Leiden gestorben. Die ganzen großen Meister, die waren nicht frei von Leiden, die waren nicht in einem Zustand, wo sie ständig, so von außen auf einer körperlichen Ebene betrachtet, ständig in Ekstase waren, sondern sie waren trotzdem noch in der Welt und haben auch in der Welt gelitten. Das heißt, Ramana Maharshi zum Beispiel, der hatte einen Tumor an der Schulter und der hat richtig schwere Schmerzen gehabt. Aber während er diese Schmerzen hatte, hat er eben das Bewusstsein, wer er in Wirklichkeit ist, nicht verloren. Und das ist ja das, worum es geht. Das stellen wir dann mit der Zeit fest, dass es dann gar nicht darum geht, dass wir diese Hoffnung erfüllen, irgendwie uns von diesem Leiden frei zu machen, sondern dass es dann darum geht, zu erkennen, dass das, was wir eigentlich sind, schon immer frei war von diesem Leiden, wir uns nur fälschlicherweise identifiziert haben. Das ist ungefähr so wie ein Kind, was am Strand eine Sandburg baut und sich dann vorstellt, es wohnt in der Sandburg, ja, und freut sich da über diese Sandburg und ist eins mit der Sandburg, aber als Erwachsene wissen wir ganz genau, irgendwann kommt die Flut und die Sandburg wird davon geschwemmt. Genauso ist es mit unseren Konzepten, mit unserer Persönlichkeit. Wir bauen da drauf, aber irgendwann werden die davon gespült. Also wenn wir vielleicht 5 Jahre zurückdenken oder 2 Jahre zurückdenken, ja, da haben wir noch ein ganz anderes Weltbild gehabt, noch ein ganz anderes Selbstverständnis. Ja, und das wandelt sich im Laufe der Zeit. Unsere ganzen Konzepte, unsere Programmierungen, unsere Vorstellungen, die wandeln sich. Und wir stellen mehr und mehr fest, ja, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, den Weg zu gehen, zu genießen und voranzuschreiten. Wenn wir über diese Analogie sprechen, des spirituellen Weges, ja, dann heißt es ja auch oft, der spirituelle Weg ist eine Einbahnstraße ohne Raststätte. Das heißt, wenn wir einmal wirklich für uns entschieden haben, den spirituellen Weg zu gehen, dann lässt uns das Thema nicht mehr los. Ja, dann werden wir davon quasi verfolgt. Ja, so kommt es einem vor. Ja, überall stößt man nur noch darauf, auf die Wahrheit oder auf Hinweise tiefer zu blicken, um voranzuschreiten. Und man kann dem kaum ausweichen. Es gibt da keine Raststätte. Man kann sich davon dann nicht mehr entziehen, weil wenn wir einmal erkannt haben, dass es essentiell im Leben ist, bewusst zu werden, Liebe zu entfalten und zu erkennen, dann lässt uns das nicht mehr los. Deswegen ist es eine Einbahnstraße. Und tatsächlich gibt es auch überhaupt kein Ziel. Das stellen wir dann fest. Ja, denn selbst wenn wir Moksha erreichen, das ist auch nur eine Zwischenetappe. Ja, wenn wir Moksha erreichen, heißt es, dass wir uns von den Identifikationen befreit haben. Ja, aber dann fängt das Leben eigentlich erst richtig an. Ja, und dann sind wir eben nicht am Ziel. Swami Shivananda hat, nachdem er Moksha erreichte, noch gute 40 Jahre gelebt, ja, und jede Menge vollbracht auch, aber sicherlich auch jede Menge Ärger gehabt. Aber da er nicht mehr identifiziert war, konnte er ganz anders damit umgehen. Und was mir noch zum spirituellen Weg einfällt, wenn wir einen Weg gehen, braucht es eine Landkarte. Wir müssen auch wissen, wo es lang geht. Und die Landkarte, die wir auf dem spirituellen Weg haben, das sind die heiligen Texte oder die Aussagen der Meister, beziehungsweise das ganze Konzept des integralen Yoga, wo wir eine ganz klare Aussage darüber haben, was können wir tun, wo geht es lang, wo sind die Fallen, wie können wir auf dem Weg voranschreiten. Und es ist wichtig, dass man sich gutes Kartenmaterial besorgt. Ja, nicht mal eben eine Google Maps Karte ausdrucken und sich dann verfahren, weil man feststellt, dass die einen viel zu großen Maßstab hat, sondern es braucht eine richtig gute Karte, damit wir genau wissen, wo wir lang müssen. Heutzutage benutzt man natürlich ein Navi. Es gibt so eine Analogie auch, dass Gott letztlich in uns wirkt wie ein Navi. Wir haben jederzeit die freie Entscheidung, ob wir links oder rechts fahren. Aber das Navi passt sich dann immer an. Wenn das Navi sagt, in 100 Metern links fahren, dann können wir auch sagen, Edgy, ich fahre rechts. Wir haben ja den freien Willen. Und das Navi ist so wie unser Herz. Unser Herz sagt uns immer, wo es lang geht. Aber oft entscheiden wir uns dagegen und fahren dann trotzdem nach rechts. Aber Gott ist geduldig und der berechnet dann sofort eine neue Route, wenn wir rechts gefahren sind, und gibt uns wieder Impulse in unser Herz, damit wir dann auf dem Weg voranschreiten können. Und so sollten wir schauen, dass wir eine Möglichkeit finden, tatsächlich auf dem Weg weiterzukommen. Auch wenn es kein Ziel gibt, trotzdem müssen wir voranschreiten. Einstein hat mal gesagt, das Leben ist wie Fahrradfahren. Wenn man anhält, fällt man um. Und Swami Sivananda hat mal gesagt, nur jemand, der mal in Badrinath war, kann dir den Weg nach Badrinath erklären. Also nur jemand, der dieses Ziel erreicht hat, der kann uns wirklich helfen, auch dieses Ziel zu erreichen. Und das ist etwas, was traditionell im Yoga sehr wichtig ist, was wir heute oft ausklammern. Dass es eigentlich einen spirituellen Lehrer braucht, der uns den Weg erklärt, der uns genau sagt, wo es lang geht. Ich bin übrigens schon mal in Badrinath gewesen, aber bin kein erwachter Lehrer. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Satguru, wie Swami Sivananda, der das höchste Ziel erreicht hat. Da kann man sich vorstellen, wie so jemand wie Swami Sivananda, der steht am Ende des Ziels, des Weges und sagt, hier geht's lang, und führt uns auf diese Weise. Und dann gibt es andere Arten von Gurus, die sozusagen auf dem Weg dorthin uns begleiten. Zum Beispiel unser Yoga-Lehrer oder unser Yoga-Lehrer-Ausbilder ist wie ein Wegbegleiter, der ein Stückchen des Weges uns führt und sagt, wo es lang geht und wo Fallen sind und so weiter, dass wir dann weiter voranschreiten können. Und so gibt es Unterschiede darin, was für Gurus man annimmt, aber es ist wichtig, dass man auch Hilfe annimmt. Wenn wir Schreiner werden wollen, dann lernen wir das Hobeln von einem Meister. Dann müssen wir genau den Anweisungen folgen, damit wir das Handwerk dann irgendwann richtig beherrschen. Wenn wir Mathematik studieren, dann brauchen wir einen Mathematikprofessor, der genau weiß, wie die Formeln gelöst werden. Und genau so brauchen wir auch auf dem spirituellen Weg jemanden, der genau weiß, wo es lang geht. Wir westlichen Menschen bilden uns oft ein, wir können das schon selbst, aber es ist ganz wichtig, dass man sich da auch führen lässt. Solange man jetzt nicht so einen typischen Guru mit langem Bart und grauem Haar hat, dem man sich zu Füßen werfen kann, solange kann man eben sich darauf vorbereiten und die Lehrer, die einem so begegnen, nutzen, sich mit denen verbinden, sich von denen inspirieren lassen, sich von denen begleiten lassen, sodass man auf dem Weg weiter voranschreiten kann. Denn ich habe letztens so eine Sufi-Weisheit gehört, da heißt es, wer keinen Scheich hat, dessen Scheich ist Scheitan. Also wer keinen Guru hat, dessen Lehrer ist sein Ego. Und da müssen wir vorsichtig sein, denn letzten Endes geht es ja auf dem spirituellen Weg darum, dass wir unser Ego transzendieren. Und unser Ego lauert immer im Hintergrund und versucht immer schnell die Kontrolle zu übernehmen. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, ja, dass das letztlich die Essenz ist, worum es geht, und dass wir irgendwie einen Weg finden, unser Ego aufzulösen. Und letzten Endes sagt man, das funktioniert nur mit einem Guru. Ja, denn wir können nicht selbst unser Ego auflösen, weil das, was handelt, das, was bewertet, das, was urteilt, das, was denkt, ja, ist letztlich immer mit unserem Ego vermischt. Und ja, deswegen ist es gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass es einen Lehrer braucht und jemanden, der uns hilft, die blinden Flecke anzugucken und weiterzukommen. Und solange wir diesen Lehrer noch nicht haben, nutzen wir die Lehrer, die uns umgeben. Also geben wir unser Bestes, um voranzuschreiten und unser Ego eben nicht immer weiter aufzuplustern. Und die beste Möglichkeit, wenn man keinen Guru hat, das Ego im Zaum zu halten, ist Karma-Yoga. Das ist der unbeliebteste unter den Yoga-Wegen, aber der wichtigste. Der wichtigste Yoga-Weg ist Karma-Yoga. Ja, denn es geht um das Auflösen des Ego. Und das können wir nur durch selbstloses Dienen. Nur dadurch, dass wir uns zum Kanal machen, nur dadurch, dass wir unsere Aufgabe im großen Organismus erfüllen, nur dadurch können wir unser Ego selbst auflösen. Und Karma-Yoga heißt, dass wir immer das tun, was jetzt gerade anliegt, ohne uns dagegen zu wehren, und dass wir unser Schicksal akzeptieren und dass wir versuchen, uns selbst da rauszunehmen und einfach mit dem Fluss fließen und immer das tun, was jetzt gerade anliegt, den Impulsen folgen und eben vor allem auch zu akzeptieren, was da so geschieht. Vielleicht kommen wir dann doch irgendwann an. Wer weiß.